30. November 2020, 14.42 Uhr im Südpolarmeer. Kevin Escoffier steht im Cockpit, als seine dahinsurfende Yacht mit einer Geschwindigkeit von 27 Knoten in ein Wellental kracht, wieder einmal. Als Kevin nach vorn blickt, sieht er, wie plötzlich der gesamte Bugbereich senkrecht nach oben aufklappt. Das Schiff ist vom Aufprall quer zerrissen worden, klafft vor dem Mast offen, wie eine Autofähre bei der Beladung. Kevin springt unter Deck. Dort rauscht ihm das Wasser entgegen, das Meer dringt ins Schiff. Kevin kann noch einen kurzen Hilferuf an sein Team absetzen, dann zerstört ein Kurzschluss die Elektronik. Rauch quillt aus der Schalttafel. Er schnappt seinen Überlebensanzug und wirft ihn hinaus ins Cockpit. Inzwischen steht im Rumpf das Wasser hüfthoch. Kevin klettert ins Cockpit und zwängt sich in den Anzug aus Neopren, der ihn im Meer eine Weile warm halten würde. Er aktiviert den am Heck befestigten Notsignalsender und schnallt die Rettungsinsel los. Jetzt fehlt nur noch der kleine Notfallsack mit Satellitentelefon und GPS-Sender. Der Sack ist am Boden des Cockpits festgebunden. Das Schiff liegt bereits so tief, dass nun auch das Cockpit überspült ist. Kevin beugt sich ins Wasser, fummelt nach dem Sack. Da bricht eine gewaltige Welle über das Schiff und reißt ihn mitsamt der Rettungsinsel ins Meer. Der Notfallsack bleibt auf der PRB-Yacht, die zu sinken beginnt. Die Rettungsinsel bläst sich innerhalb von 10 Sekunden auf. Sie ist ein sechseckiges, hochwandiges Schlauchboot mit Einstiegshilfe und rundum verschließbarem Dach. Auch bei schwerstem Seegang schwimmt sie in aufrechter Lage auf dem Wasser. Kevin klettert hinein und befördert das Wasser im Innern der Insel außenbords. Dann schließt er das Dach und streckt sich auf dem Boden aus. Seit dem Auseinanderbrechen seines Boots sind knapp 5 Minuten vergangen. Kevin weiß, dass seine Textnachricht an das Team in Frankreich angekommen ist. Er weiß, dass die Notfunkbarke, die er aktiviert hat, ein Alarmsignal und die Schiffsposition über Satelliten an Rettungsleitstellen weltweit sendet. Er weiß auch, dass wir in der Nähe sind. Sein Überlebensanzug hält ihn warm. Und seine Rettungsinsel enthält, wie vorgeschrieben, 6 Liter Wasser, 2 Kilogramm hochenergetische Nahrung, außerdem 2 Fallschirmfackeln, 3 Handfackeln, 3 schwimmende Rauchgranaten und auf dem Dach ein Blinklicht. In seiner Hosentasche hat er einen kleinen AIS-Signalgeber, der funkt die Position der Rettungsinseln etwa 2-3 Seemeilen weit. Kevin ist durch und durch Ingenieur. Er glaubt an Fakten und an Wahrscheinlichkeiten. Er hält es angesichts seiner Ausstattung für sehr wahrscheinlich, gefunden zu werden. 14.58 Uhr, Kapstadt. Die südafrikanische Zentrale für Rettungseinsätze auf See wird über den Schiffbruch der PRB-Rennjacht informiert. Sie erhält aus Paris die Koordinaten der Unglücksstelle. Die liegt 1100 Kilometer vom Festland entfernt, weit außerhalb der üblichen Einsatzzone. Die Südafrikaner sichern trotzdem den Franzosen ihre Hilfe zu. 15.15 Uhr in Les Sables d'Olonne, dem Regattazentrum in der Bretagne. Die Rennleitung bittet Jean Le Cam, nach Kevin zu suchen. Jean segelt ja genau hinter ihm, ist nur 26 Seemeilen entfernt. Dank des starken Rückenwinds wird er in gut 2 Stunden die letzte bekannte Position der PRB-Rennjacht erreicht haben. Niemand weiß, ob Kevin noch an Bord ist, ob er mit dem Schiff gesunken ist, ob er es in die Rettungsinsel geschafft hat. Wettfahrtleiter Jacques Queret löst Alarmstufe Rot aus. 17 Uhr, Segeljacht Sea Explorer. Fassungslos starre ich auf den Tracker. Die Rennleitung hat gerade die Flotte informiert, dass Kevin und seine PRB verschwunden sind. Nun erhalten wir wie alle 3 Stunden die aktuellen Positionen sämtlicher Schiffe. Auf dem Tracker, einer Art digitaler Seekarte, lässt sich die Uhrzeit zurückstellen und dann im Schnelldurchlauf beobachten, welche Kurse die Segler in den letzten Tagen oder Stunden genommen haben. Ich stelle die Zeit um 3 Stunden zurück, auf 14 Uhr, und drücke auf Start. Wie in einem Videospiel zuckeln die Piktogramme unserer Schiffe über die Seekarte. Kevin in Orange, Jean Le Cam in Weiß, Yannick in Rot, ich in Grau. Alle bewegen sich auf der digitalen Seekarte dicht hintereinander. Unten am Rand des Trackers läuft die Uhrzeit mit. Um 14.58 Uhr stoppt das Piktogramm von Orange. Mitten auf der Seekarte bleibt das Symbol für Kevins Boot einfach stehen. So harmlos, so grauenvoll. Ich kann mich nicht erinnern, so etwas schon einmal auf einem Tracker gesehen zu haben. Dann, gegen 16.45 Uhr, nähert sich das Symbol von Jean Le Cam dem Unglücksort. Le Cam hat ein Signal von einem AIS-Positionsmelder erhalten und am Unglücksort mit der Suche begonnen. Kevin muss hier irgendwo treiben, in einem Umkreis von nur wenigen Seemeilen. 17.04 Uhr, Segeljacht Yes We Can. 5 Meter hohe Wellen, 7 Windstärken, schlechte Sicht. Plötzlich entdeckt Jean Le Cam die Rettungsinsel ganz in seiner Nähe. Er schreit mit aller Kraft über die See. Da öffnet sich ein Spalt im Dach der Insel. Kevin schaut heraus. Zitat Jean Le Cam: Ich sah ihn. Er hatte seinen Überlebensanzug an. Ich rief ihm zu, dass ich gleich wiederkommen werde. Es gab ja keinen Grund, überstürzt zu handeln. Ich wollte erst meine Segel verkleinern und den Motor anwerfen. Anders würde ich ihn in diesem Seegang nicht von seiner Insel runterbekommen. Doch der Motor, seit dem Start verplombt, springt nicht an. Wieder und wieder drückt Jean Le Cam den Anlasser. Endlich heult der Motor auf. Jean steuert zurück zur Fundstelle. Zitat Jean: Aber da war niemand mehr. Fast 2 Stunden habe ich nach Kevin gesucht. 6-mal bin ich hin und her gefahren. Das heißt, ich musste 6-mal wenden, was bei dieser scheiß Kreuzsee die Hölle ist. Gleichzeitig die ganze Zeit auf die Wellenberge starren, alles absuchen. Irgendwann trieb mein Schiff auf einmal rückwärts. Da habe ich mich entschieden, es reicht. Ich mache erstmal Pause. 18.33 Uhr, Segeljacht Sea Explorer. Die Rennleitung bittet nun auch die Skipper der 3 nächstgelegenen Schiffe um Hilfe. Yannick Bestaven, Sébastien Simon und mich. Wir nehmen Kurs auf die Unglücksstelle. Mir bleiben noch 5 Stunden und ich versuche zu schlafen, um einigermaßen fit zu sein für die bevorstehende Nacht. Doch es gelingt mir nicht. Ich bin viel zu aufgewühlt. Wie geht es Kevin jetzt in der Rettungsinsel? Und wie fühlt sich Jean? Er hat Kevin gefunden, er hat mit ihm gesprochen. Und dann hat er ihn aus den Augen verloren. Fürchterlich. Ich hoffe, er kriegt es irgendwie hin, sich keine Vorwürfe zu machen. Dies ist seine 5. Vendée Globe. Niemand hier draußen hat so viel Erfahrung wie er, Jean Le Cam. 19.30 Uhr, die Rettungsinsel. Nachdem Jean Le Cam ihm zugerufen hatte, dass er gleich zurückkehren werde, hatte Kevin die Sichtluke wieder geschlossen und abgewartet. Zitat: Als ich Jean erkannte, da wusste ich, dass ich gerettet werde. Er ist der Größte. Als er nicht zurückkam, habe ich trotzdem weiter an ihn geglaubt. Inzwischen ist es stockdunkel. Kevin kann seine Koordinaten nicht senden, denn die Positionssignale des kleinen AIS-Senders, den er bei sich hat, dringen nicht durch die hohen Wellen um ihn herum. Nur wenn die Insel für einen kurzen Moment auf dem Kamm eines Wasserbergs schwimmt, nur dann können sich die Funkwellen seines Senders ausbreiten. Kevin bleibt ruhig. Er weiß, dass im Laufe der Nacht Wind und Seegang deutlich nachlassen werden. Bei Sonnenaufgang um 4.40 Uhr wird das AIS-Signal konstant zu empfangen sein, mehrere Seemeilen weit, und die Sicht wird gut sein. Zitat Kevin: Ich war fest davon überzeugt, dass Jean oder die anderen mich am nächsten Tag finden werden. Das Meer hat eine Temperatur von 11 Grad, die Lufttemperatur beträgt 10 Grad. Kevin friert nicht, der Überlebensanzug hält ihn warm und in seiner Rettungsinsel ist es trocken. Er isst ein Energieriegel, dann legt er sich auf den Boden der schaukelnden Insel und versucht zu schlafen. 20.13 Uhr in Les Sables d'Olon, Regattazentrum in der Bretagne. Holikova, Managerin unseres Teams, stellt eine Chatgruppe mit Co-Skipper Will Harris und Boat-Captain Stuart McLachlan zusammen. Sie sollen mich bei der Suche mit Ratschlägen unterstützen. Will kümmert sich von England aus um Wetter und Navigation, Stu von Neuseeland aus um die technischen Details. Erinnert mich daran, die Wurfleine mit dem Rettungsring zurechtzulegen und Scheinwerfer und Stirnlampe aufzuladen. Holly schickt in Rücksprache mit der Rennleitung eine Pressemitteilung hinaus, dass ich und 3 weitere Segler das Rennen unterbrochen haben, um nach einem vermissten Mitsegler zu suchen. 20.20 Uhr, Paris. In der Rettungsleitstelle in Frankreich wächst der Ärger über die Kollegen in Südafrika. Die Leitstelle in Kapstadt hatte zwar mitgeteilt, sie erwäge, ein Flugzeug in das Gebiet zu schicken, doch was genau seither geschehen ist, wissen die Franzosen nicht. Sie alarmieren nun die französische Marine. Die Einsatzzentrale für Operationen im Atlantik meldet zurück, derzeit keine Schiffe im Südatlantik zur Verfügung zu haben. Vielleicht dann auf der anderen Seite von Afrika? Die für Operationen im Indischen Ozean zuständige Kommandozentrale der Franzosen, stationiert in Abu Dhabi, antwortet, dass sich eine Fregatte an den Kerguelen-Inseln befinde, eine Inselgruppe im Südpolarmeer des Indischen Ozeans gut 3000 Kilometer entfernt, viel zu weit weg. Kann denn die Luftwaffe helfen? Auf La Réunion, einer französischen Insel nahe Madagaskar, gibt es einen Militärflughafen. Einige Flugzeuge sind mit Wärmebildkameras ausgestattet, die Besatzungen für Suchflüge auf See geschult. Doch um 23.18 Uhr meldet La Réunion, dass die Maschinen gerade auf Madagaskar im Einsatz seien. 21.12 Uhr Segeljacht Sea Explorer. Die Rennleitung schickt uns erneut die Koordinaten des Unglücksorts. Vor 6 Stunden hat Kevin dort seinen Notruf abgesetzt. Vor 6 Stunden. Sollten Teile seiner PRB-Yacht noch im Wasser schwimmen, wären sie pro Stunde etwa 2 Seemeilen nach Norden getrieben. Wir müssen uns also vorsehen, nicht mit möglichen Wrackteilen zu kollidieren. Um 21.33 Uhr erreicht Yannick Bestaven als zweiter Segler die Suchzone. Okay, bin jetzt dort, empfange kein Signal von IS, von Kevin, meldet er. 21.51 Uhr, Paris. Eine Rettungsinsel hat meistens wenig Wasserwiderstand und treibt davon. Wohin genau, ist abhängig von Windrichtung und Windstärke, von Höhe und Richtung der Wellen, von der Strömung sowie der Zeitdauer seit Aufblasen der Insel. Die französische Rettungsleitstelle schickt all diese Daten aus unserem Suchgebiet an Météo France, eine staatliche Überwachungszentrale für Wetter und Klima. Dort in der Abteilung für Ozeanographie sitzen Experten, die präzise Driftmodelle errechnen können. Wenn etwa ein Schiff Öl verliert und Einsatzkräfte und Anliegerstaaten wissen wollen, wohin genau der Ölteppich treiben wird. Nun sollen die Experten eben das Gleiche mit Kevins Rettungsinsel machen. Météo France beeilt sich. Um 22.14 Uhr erhält die Rettungsleitzentrale das Driftmodell der Ozeanographen und schickt es sofort an die Rennleitung. 22.24 Uhr, Kapstadt. Die südafrikanische Einsatzzentrale teilt den Franzosen mit, dass sie nicht in der Lage sei, Schiffe oder Flugzeuge in das entlegene Suchgebiet zu senden. Die Franzosen wissen inzwischen, dass sich keine Militär- und auch keine Handelsschiffe in erreichbarer Nähe aufhalten. Der Einsatz französischer Marineflieger ist frühestens in 48 Stunden möglich. Die einzigen, die Kevin nun finden können, sind die 4 alarmierten Segler der Vendée Globe. Die Rennleitung hat das Driftdreieck in 4 Querstreifen unterteilt. Es sind die jeweiligen Suchzonen für uns 4. Sie schreibt uns, sucht eure Zonen im Zickzack ab, und zwar so langsam wie möglich, unter Motor im Leerlauf, mit 3 Refs im Großsegel, ohne Vorsegel. Schaltet die Scheinwerfer ein. Wenn Kevin sie sieht, wird er eine Signalrakete zünden. Und lasst ständig das Nebelhorn heulen. 22.35 Uhr, Segeljacht Sea Explorer. Ich passiere den Ort, an dem Jean Le Cam die Rettungsinsel gesehen hatte, und wende mein Schiff nach Norden, fahre nun mit Rückenwind in das Suchdreieck hinein. Von hier aus soll Kevin mit seiner Insel nach Nordosten gedriftet sein. Aber wie weit? Ich habe den 3. Querstreifen im Suchdreieck zugewiesen bekommen. In etwa 2 Stunden werde ich ihn erreichen. Ich habe mein AIS-Empfangsgerät lautgestellt, den Scheinwerfer eingeschaltet, das Radargerät und auch die Infrarotkamera auf der Mastspitze aktiviert. Bei langsamer Fahrt starre ich auf die im Mondschein glänzende See. Vielleicht treibt Kevin ja doch noch irgendwo hier umher, ganz nahe der Unglücksstelle. 23.54 Uhr Paris. Auf Bitte der Rettungsleitstelle informiert das Pariser Außenministerium die französische Botschaft in Südafrika. Kurz darauf wird der Botschafter aus dem Bett geholt. Als Diplomat würde er das anders formulieren, aber im Kern wird es bei dem Telefonat darum gegangen sein, was sich noch tun lässt, um die südafrikanischen Behörden auf Trab zu bringen. Die würden einfach tatenlos bleiben und so gut wie keine Informationen preisgeben, klagt Wettfahrtleiter Carré. Kurz darauf meldet sich die amerikanische Rettungsleitstelle aus Norfolk, Virginia. Auch die USA hätten derzeit keine Militärschiffe im Südatlantik im Einsatz. 1. Dezember 2021, kurz nach Mitternacht um 0.30 Uhr, Segeljacht Sea Explorer. Ich erreiche das westliche Ende meines Suchstreifens. Nach der Fahrt geradewegs durch das Dreieck beginnt nun der systematische Teil meiner Suche. Ich wende das Schiff und fahre am unteren Rand des Streifens zum östlichen Ende. Für die 10 Seemeilen brauche ich bei langsamer Fahrt gut 1,5 Stunden. Dann werde ich erneut wenden und zurücksegeln. Auf einem engen Zickzackkurs werde ich so in meiner Suchzone hin und her segeln. Es wird bestimmt 15 bis 20 Stunden dauern, bis ich meine Zone komplett durchkämmt habe. Nach einem langen, anstrengenden Tag bezweifle ich, dass ich das ohne Pause durchhalte. Aber ich will es versuchen. Die Rennleitung hat mir gestattet, vorsorglich das Siegel an meinem Motorantrieb zu brechen. Ohne Vorsegel, nur mit stark verkleinerten Großsegel gehe ich auf Kurs, bei langsamer Fahrt. Der Wind weht mit gut 6 Windstärken immer noch bitterkalt aus dem antarktischen Süden. Ich stehe im Ölzeug, mit Wollmütze und Handschuhen, im offenen Heckbereich, stütze meine Arme auf das Cockpitdach vor mir und blicke auf die dunkle See. Der Mond steht mittlerweile sehr hoch. Manchmal verschwindet er hinter Wolkenfetzen, doch die meiste Zeit wirft er sein helles Licht auf das Meer. Dort, wo er sich spiegelt, glänzt eine breite Lichtstraße, die sich vom Horizont über die Wellenberge bis zu mir zieht. Ich schaue in alle Richtungen, aber mein Blick wandert immer wieder in diese Lichtstraße. Ich hoffe so sehr, in dieser glitzernden See plötzlich einen dunklen Punkt zu entdecken, den Umriss einer Rettungsinsel. Was bei dieser hohen Dünung eigentlich ausgeschlossen ist. Nur wenn mein Schiff und die Insel gleichzeitig auf einem Wellenkamm schwimmen, nur dann könnte ich sie wohl sehen. Mich ergreift ein Gefühl grenzenloser Hilflosigkeit. Normalerweise gehe ich bei solchem Wetter lediglich für Manöver kurz an Deck. Nun harre ich seit mehr als 2 Stunden hier draußen aus. Die Kälte schneidet mir ins Gesicht, die Augen brennen. Ich habe seit 20 Stunden nicht geschlafen. Ich muss mich ununterbrochen konzentrieren, auch wenn es sich aussichtslos anfühlt, was ich hier mache, mal hierhin, mal dorthin zu starren. Ich überlege, wie viele Sekunden ich maximal in die falsche Richtung schauen darf, damit Kevin mir nicht auf der anderen Seite durchrutscht. Seit 2008 verbringe ich etwa 1/3 des Jahres auf dem Meer. Doch ich glaube, ich habe niemals zuvor so intensiv gespürt, wie klein wir hier draußen sind. Wir meinen ja, mit all unserer Technik und Erfahrung das Risiko im Griff zu haben. In Wirklichkeit schützt uns nur eine dünne Carbonhülle vor der lebensfeindlichen See. Und wenn sie zerbricht, sind wir ausgeliefert. Ich sehe Kevin vor mir, ein bulliger Kerl, geradlinig, zupackend, meist guter Laune und ständig eine E-Zigarette in der Hand. Ich weiß, dass er Frau und Tochter hat. Ich will nicht, dass eine Familie den Vater verliert. 1. Dezember 2020 um 1.15 Uhr in Les Sables de Lons, Regatta Zentrum Bretagne. Die Rennleitung hat ein neues Signal einer Notrufbarke erhalten. Die Position liegt außerhalb der Suchzone. Die Franzosen können sich die verwirrenden Signale nicht erklären. Gibt es 2 Barken? Gibt es Fehler in der Übertragung? Die Rennleitung schickt die neuen Koordinaten an Jean Le Cam. Als der Bretone den Ort erreicht, entdeckt er niemanden. Seine Hoffnung schwindet. Doch er zwingt sich, erneut die Suche fortzusetzen. Er kehrt um und durchkämmt wieder seinen Suchsektor. 1.50 Uhr, Segeljacht Sea Explorer. Wie vermutet, erreiche ich nach knapp anderthalb Stunden das östliche Ende meines Suchstreifens. Ich wende und segle annähernd parallel die gleiche Strecke zurück, nun 600 Meter versetzt. Ich bin erschöpft und durchgefroren. Kalte Gischt klatscht mir ins Gesicht, aber ich darf nicht unter das schützende Cockpitdach. Dort habe ich keinen freien Blick aufs Meer. Mit aller Anstrengung versuche ich, die Augen offen zu halten. Etwa jede halbe Stunde klettere ich hinunter in meine Sitzschale im Kabine und schließe die Augen. Für 2 Minuten. Länger halte ich es nicht aus, weil ich jedes Mal denke, dass genau jetzt, in diesem Moment, mein Schiff an Kevin vorbeifährt. Wie geht es ihm wohl in seiner Rettungsinsel? Ist ihm kalt? Hat er Angst? Kann er schlafen? Hat er was zu trinken? Ist er verletzt oder unterkühlt? Das Meer ist erbarmungslos. Wir neigen ja dazu, es zu verklären, schwärmen von den Erfahrungen, die es uns schenke, von der reinen Schönheit, der Ursprünglichkeit und der Freiheit auf hoher See. Selbst wenn wir vom Meer als der letzten unberührten Wildnis auf Erden sprechen, romantisieren wir es. In Wirklichkeit ist die See unser Feind. Nicht, weil sie etwas gegen uns hätte, sondern weil wir ihr völlig gleichgültig sind. Das Südpolarmeer hat es nicht auf Kevin abgesehen, aber es wird ihn töten, wenn wir ihn nicht finden. Und die Chance, ihn ohne Positionssignal zu finden, wird immer geringer. Ich spüre, wie mich der Rest meiner Zuversicht verlässt. Das Suchdreieck ist riesig und mit jeder Stunde dehnt es sich weiter nach Norden aus. Es wäre einfach nur Glück, schier unfassbares Glück, wenn wir ihn hier noch entdecken sollten.